Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher-Podcast. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Shaida Kurt, freie Journalistin, Kolumnistin, Buchautorin, Kuratorin, Moderatorin, Speakerin bei der Eröffnung von Elevate 2026 und, fast hätte ich es vergessen, preisgekrönte Podcasterin. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Shaida, wann ist in dir der Gedanke gereift, dass du Journalistin werden willst oder vielleicht sogar musst?
Ui, ich glaube, da kam das eine zum anderen. Ich habe eine 10 Jahre ältere Schwester und als die dann mit dem Abitur fertig war, also hier heißt es auch Abitur, oder?
Matura heißt es bei uns, aber wir verstehen Abitur.
Genau, ihr versteht es schon. Ich muss da keine Fußnote hinzufügen. Genau, die hat nämlich damals nach dem Abi ein Praktikum gemacht bei einer kleinen Zeitung und ich fand das irgendwie ganz aufregend. Sie war dann total desillusioniert und fand das alles ganz schrecklich. Aber da hat dann irgendwie so, war dann so ein Keim in meinem Kopf, der dann immer weiter gereift und gewachsen ist. Und ich habe schon als Kind immer sehr gerne geschrieben. Ich war ein Kind, das sehr viel Zeit mit sich selbst verbracht hat, oftmals auch sehr viel Langeweile hatte. Und dann hat es, glaube ich, meine Kreativität und meine Vorstellungskraft etwas angeregt. Und ich habe sehr viel geschrieben. Also ich habe eher Geschichten geschrieben, Romane geschrieben. Und dann dachte ich später, ich kann ja irgendwie gut schreiben. Aber die Vorstellung, dass ich irgendwann mal einen Roman oder irgendwie ein Buch veröffentlichen würde, war so weit weg, dass ich dachte, was kann ich damit am besten machen? Und ich war ja auch schon immer sehr politisch interessiert und engagiert. Dann dachte ich, gut, mache ich Journalismus. Aber bis ich dahin angekommen bin, hat es auch nochmal gedauert, weil ich mich sehr lange auch nicht in den Journalismus getraut habe, weil ich mal gedacht habe, wie soll ich das überleben? Also wie soll ich damit meine Miete zahlen? Und dann habe ich erstmal viele Jahre Kulturarbeit gemacht. Ich habe für Filmfestivals und für andere Kulturveranstaltungen gearbeitet und habe sozusagen ganz viele Umwege genommen, bis ich beim Journalismus angekommen bin. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich wollte ich eigentlich immer Bücher schreiben und der Journalismus war eigentlich auch nur so ein Sprungbrett. Und dann habe ich wieder nochmal ein paar Umwege, Sackgassen und Kreuzungen genommen und bin dann da heute angekommen, wo ich jetzt bin.
In Folge 1 des Haubentaucher Podcasts war Nawa Ibrahimi zu Gast. Ich weiß nicht, ob der Name was sagt.
Ja.
Bachmann-Preisgewinnerin und, was du vielleicht nicht weißt, Journalistin mit Wurzeln aus Köln.
Ja, ich glaube, das habe ich mal gehört, ja.
Das hättet ihr gemeinsam. sie hat tatsächlich, glaube ich, mittlerweile den dritten Roman draußen. Ich habe aber nichts übersehen in der Recherche. Ein Roman von dir gibt es noch nicht.
Noch nicht, aber bald.
Ah, okay, dazu kommen wir dann vielleicht noch zu den Zukunftsplänen. Das klingt ja sehr spannend. Ja. Auch wenn du gesagt hast, du hast gebraucht, um in den Journalismus zu finden, du hast doch schon während des Studiums journalistisch gearbeitet. Da wird schon einiges zusammengekommen sein und ich gebe zu, die Frage ist immer knifflig, aber gibt es einen Beitrag, der dir besonders wichtig ist, wo du sagst, der hat vielleicht für dich am meisten bewirkt oder der war, ja, ich weiß nicht, so bewegend für andere Leute, dass er am meisten Resonanz bekommen hat oder was auch immer?
Also ich habe während meines Bachelorstudiums habe ich tatsächlich auch schon Praktika gemacht bei verschiedenen Zeitungen, damals bei dem Kölner Stadtanzeiger, das ist die größte Lokalzeitung in Köln, später in der Kulturredaktion der Taz und da habe ich schon einige Texte geschrieben. Ich glaube, der Text, der für mich irgendwie, wo ich jetzt im Rückblick sagen würde, das war vielleicht irgendwie eine Art Durchbruch war, da habe ich aber schon im Master Kulturjournalismus in Berlin studiert und da habe ich damals einen Text veröffentlicht, in dem es darum ging, dass ich damals nach meinem Bachelorstudium, als ich noch in Köln war, angefangen habe für ein Kulturmagazin zu arbeiten und da sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe, ganz schreckliche Arbeitsbedingungen hatte, einen ganz herrischen, sehr altmodischen Chef, der sich aber immer als sehr so einen linken, progressiven, eigentlich ist er irgendwie so an der Seite solidarisch mit seinen ArbeiterInnen, aber also ich habe es kaum mehr als ein paar Monate da ausgehalten und darüber habe ich dann meinen ersten Text geschrieben, der dann auch in einer größeren, also ich hatte ja schon, wie gesagt, bei der Taz ein paar Texte schon im Praktikum veröffentlicht, aber das war so für mich ein Text, der auch sehr persönlich war und gleichzeitig politisch und wo ich dann zum ersten Mal auch in einer größeren, ja, in einem größeren kommerziellen Blatt nicht, das war online, veröffentlicht habe. Und da habe ich gemerkt, so, irgendwie kann ich das, es funktioniert gut. Und dann später habe ich ja auch bei einem jungen Format des Zeitverlags von Zeit Online gearbeitet. Und das war genau die Ansprache, die ich da erprobt habe. Also so ein junges Online-Publikum ansprechen mit einer Mischung aus persönlichen und autobiografischen, aber gleichzeitig eben politischer, genau, und Recherche. Und ja, da an den Text erinnere ich mich gerne zurück oder auch ungerne, je nachdem.
Ja, verstehe ich beides, ja. Mhm. Zum Journalismus kommen wir dann noch. Ich muss jetzt einmal kurz zum Podcast abbiegen, weil das hier ist ein Podcast. Und wie bist du zum Podcasten gekommen und vor allem auch, wie entstand 190220, ein Jahr nach Hanau? Kann man jetzt schon sagen, also erstens preisgekrönt und zweitens ein wahnsinnig guter Podcast. Ich habe den gehört, ohne zu wissen, dass du nach Graz kommst, also Monate vorher, und bin immer noch total geflasht, muss man sagen. Wie kamst du zu diesem Genre?
Wie kam ich zu dem Genre? Ich muss mal gerade überlegen, ob das der erste Podcast war, an dem ich gearbeitet habe. Ich glaube aber schon, wenn ich mich nicht irre. Also ich habe natürlich im Masterstudium Kulturjournalismus, habe ich natürlich auch ein ganzes Semester mich mit Radiojournalismus und Podcasten beschäftigt. Also hatte da schon so eine Art Grundausbildung. Und zu dem Podcast 19220, ein Jahr nach Hanau, kam ich, weil mich die Produzentin, die Viola Funk, damals angefragt hat. Genau, vielleicht so Hintergrund dazu. Am 19. Februar 2020 gab es in Hanau, in Hessen, in Deutschland, einen rassistischen Anschlag eines Faschisten, und er hat dabei 9 migrantische Jugendliche ermordet, später auch seine eigene Mutter, bevor er sich dann suizidiert hat. Und ich war eine der Stimmen, die damals unmittelbar nach diesem Anschlag auch auf Twitter, ich hatte damals schon eine relativ große Twitter-Reichweite, Gedanken dazu geteilt habe. Unter anderem ein Tweet von mir ist relativ viral gegangen, als es darum ging, einer der Tatorte dieses Anschlags war eine Shisha-Bar. Später hat der Täter in einem Café noch Menschen ermordet und auf der Straße. Und ein Gedanke war eben, dass dieser Anschlag auf migrantische Räume, also physische Räume, wie zum Beispiel eine Shisha-Bar, dass dem immer eine sehr, sehr lange Geschichte von auch politischer Kriminalisierung vorhergeht und einer, ja, Zielscheibenmachung auch in der deutschen Boulevardpresse vor allem, wo dann immer wieder migrantische Orte wie Shisha-Bars oder auch andere Arten, ne, überall, wo sich migrantische Menschen aufhalten, immer zur Zielscheibe gemacht werden und dass das alles in einem großen Zusammenhang betrachtet werden muss. Und der ist da ziemlich viral gegangen, und danach habe ich auch nochmal in ein, zwei anderen Podcasts damals auch zu dem Thema gesprochen. Und irgendwann, etwa ein Jahr später, kam dann Viola Funk, die Produzentin, auf mich zu und meinte, hey, hättest du nicht mal Lust, an diesem Podcast mitzuarbeiten? Damals hat sie mich noch als Reporterin für den Podcast angefragt, also Reporterin und Moderatorin. Es hat zeitlich bei mir gerade nicht so geklappt, weil ich da an meinem ersten Buch gearbeitet habe, an Radikale Zärtlichkeit. Und ja, später habe ich dann die Redaktion übernommen. Und ich finde, so wie die Aufstellung dann am Ende war, also Alena Jabarin hat dann die Reporterin-Rolle übernommen in dem Podcast, Sham Jaff hat dann moderiert und Viola Funk und ich, genau, haben die Redaktion gemacht. Ich glaube, die Aufteilung war dann doch am Ende ziemlich gut und richtig.
Ziemlich gut ist wahrscheinlich ein bisschen untertrieben. Wer es nicht gehört hat, sofort, wenn dieser Podcast vorbei ist. Auf dem Portal eurer Wahl, beziehungsweise wahrscheinlich nur auf Spotify, glaube ich, oder?
Das ist eine gute Frage. Es ist ein Spotify Original Podcast, deswegen ist er auf jeden Fall auf Spotify verfügbar. Ich meine, ich boykottiere ja mittlerweile Spotify, aber ich habe mir noch nicht angeschaut, wo es das sonst noch zu hören gibt. Aber irgendwo, auf jeden Fall.
Ich denke, man kann vielleicht auf YouTube auch mal suchen oder so. Der Podcast wurde auf jeden Fall in der Kategorie Information mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet und will jetzt nicht übertreiben, aber sowas wie ein junger Pulitzerpreis in Deutschland könnte das schon so sein. Was löst denn so ein Preis aus? Wird man dann quasi zum Promi? Werden dann die Medien auf dich aufmerksam? Kommen dann Leute mit interessanten journalistischen Projekten? Oder ist es einfach nur ein gutes Gefühl?
Ich muss sagen, so ein gutes Gefühl war das damals gar nicht. Ich weiß noch, dass wir mit dem Team gemeinsam an dem Abend die Preisverleihung uns angeschaut haben in Berlin. Und ich weiß noch, es war irgendwie ein Sommerabend und es war eine schöne Stimmung. Und man hätte sich freuen können, aber ich habe dann gemerkt, als wir auch den Preis bekommen haben, das hat so eine große Trauer in mir ausgelöst und auch immer wieder dieses Spannungsfeld in meinem Kopf, wo ich auch bis heute keine richtige Antwort darauf habe, inwiefern es okay ist, Preise zu gewinnen mit Geschichten, wo es darum geht, dass Menschen ermordet wurden und bis heute ihre Angehörigen um Aufklärung und Konsequenzen und Gerechtigkeit kämpfen. Und natürlich haben wir einen Podcast gemacht, der jetzt nicht diese Geschichten einfach ausgeschlachtet hat. Und in dem Podcast haben auch die Perspektiven der Angehörigen und der AktivistInnen, die sich dann direkt auch nach dem Anschlag zusammengefunden haben, einen sehr großen Raum eingenommen. Aber trotzdem war das immer für mich das Gefühl so, diesen Preis haben vielleicht eigentlich ganz andere Menschen verdient und die wollen vielleicht aber auch erst gar keinen Preis. Die wollen eigentlich ganz, ganz andere Dinge. Die wollen nämlich Gerechtigkeit. Deswegen hat die Freude jetzt nicht unbedingt so große Wellen geschlagen an dem Tag. Aber später ja natürlich, wir wurden immer wieder zu Gesprächen und Podiengesprächen eingeladen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt für mich, ich mache ja ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen und Podcast ist davon ein Genre von vielen. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt lege ich hier die größte Podcast-Karriere meines Lebens hin. Und wir wurden ja auch im Team ausgezeichnet. Also es haben dann auch unterschiedliche Leute aus dem Team natürlich weiterhin. Also Alena Jabarin hat ja noch viel irgendwie Videojournalismus gemacht. Sham Duff macht ja noch ganz unterschiedliche Sachen. Ich glaube, gepodcastet hat sie danach auch. Ich habe danach auch noch gepodcastet. Unter anderem bei so einem Podcast, der hieß Man lernt nie aus.
Der übrigens auch super ist. Ich habe ihn gestern am Abend dann noch ein bisschen rangehört, ja.
Genau, also wir haben bei alle natürlich weiterhin in die Richtung gearbeitet, aber es ist jetzt nicht so, ich glaube, es ist jetzt nicht der Pulitzer-Preis am Ende des Tages.
Aber schlecht ist nicht.
Nee.
Du hast schon gesagt, du bist auf vielen Feldern unterwegs und so viele Felder, dass ich jetzt kaum das alles reinbringe. Aber was wir natürlich besprechen müssen, sind die Bücher. Dein erster Bestseller, und das kann man wirklich sagen, das ist ein Bestseller von 2021, Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Meine Frage, ist sie das wirklich immer und ist das nicht vielleicht sogar das Problem an der ganzen Sache?
Das ist eine sehr gute Frage. Wo fange ich da an, ohne jetzt hier einen großen philosophischen Nachmittag hier an?
Ja, gib mir einmal die Hypothese vielleicht in deinem
Buch. Naja, die Hypothese
Buch.
Des Buchs ist, dass all diese Systeme, auch Unterdrückungssysteme, die Menschen global hierarchisieren, ausbeuten, dass die natürlich auch in unsere Beziehungen hineinwirken, dass unsere Beziehungen kein luftleerer Raum sind, dass auch da ja, Systeme oder Logiken wie das Patriarchat oder Rassismus etc. weiter fortwirken und dass gleichzeitig aber auch unsere Beziehung ein politischer Raum ist, in dem wir auch sowas wie Widerstand üben können oder uns zusammentun können, solidarische Beziehungen aufbauen können oder auch erproben können, was es bedeuten würde, in einer Welt zu leben, in der es all diese Unterdrückungssysteme, Mechanismen nicht gibt. In dem Sinne, ja, das ist die große Hypothese des Buchs. Man kann natürlich, ich finde es auch heute sehr interessant, darüber über den Begriff des Politischen zu streiten. Also man kann natürlich sagen, nicht alles muss zwangsläufig dieselbe Qualität des Politischen haben. Also wenn jetzt mein Partner, meine Partnerin mich auf eine Art und Weise ärgert, muss ich jetzt nicht sagen, oh mein Gott, das ist so politisch, wir müssen jetzt darüber eine politische Debatte führen, warum du jetzt den Joghurt gegessen hast oder so. Da gab es auch, würde ich sagen, auch in den letzten Jahren, auch gerade in so einer Internet-Bubble, manchmal auch so Tendenzen, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt schon wieder so eine Hyperpolitisierung, um einen Begriff des belgischen Historikers Anton Jäger zu benutzen. Also wo dann plötzlich alles politisch ist und alles, was man sagt, irgendwie auch politisch aufgeladen ist und wo das am Ende auch nur noch so eine Art der Selbstdarstellung wird und es darum gar nicht geht, irgendwie gemeinsam große politische Visionen und irgendwie sich zu organisieren und dahin zu kommen. Und natürlich kann man auch sagen, wenn man irgendwie Räume so politisiert, das ist auch so eine feministische Krux zum Beispiel zu sagen, wenn wir sagen, unsere Beziehungen sind politisch, inwiefern beansprucht dann zum Beispiel auch sowas wie ein Staat zu sagen, okay, dann kann ich auch in diese Räume eingreifen, weil die sind ja nicht mehr einfach per se privat, sondern das ist ja auch eine politisch-öffentliche Sphäre und dann kann der Staat da vielleicht auch irgendwelche Ansprüche anstellen, mit eingreifen zu können zum Beispiel und sagen zu wollen, in Frankreich gab es letztens Rundbriefe an vermeintlich gebärfähige Menschen, Frauen, mit der Aufforderung, doch mehr Kinder zu zeugen. Und dann fängt dann irgendwann der Staat auch an, das in seinem Sinne zu missbrauchen. Ja, da sind sehr, sehr viele Fragen offenbar, die aus so einer Frage, wie du sie gestellt hast, aus einer sehr, sehr guten Frage dann resultieren, die man noch endlos diskutieren könnte.
So, ich habe ja das Buch leider noch nicht gelesen, aber das werde ich nachholen und weil ich ganz ehrlich bin, ich habe auch das Buch von 2023 noch nicht gelesen. Vielleicht fange ich sogar mit dem an.
Gar nicht schlimm, ja.
Ist die Reihenfolge ist vermutlich egal, nehme ich einmal an. Ne? Ja. Aber ich fange vielleicht mit dem an, 2023. erschien das Buch Hass von der Macht eines widerständigen Gefühls. Ich habe mich jetzt da auch mehrere Sachen gefragt. Erstens, ist Hass wirklich noch Widerstand? Ich denke, gerade die Politik nutzt Hate und Ragebait momentan sehr bewusst, niemand so deutlich wie der amerikanische Präsident. Und ich glaube, ich habe auch einen Podcast von dir gehört zum Thema Hass. Du findest ihn einfach auch wichtig, ja? Also für uns Menschen. Und das finde ich auch super, dass man das mal aufs Tapet bringt, weil eigentlich hat der ein ganz schlechtes Image. Bei dir kommt da viel differenziert darüber. Du hast zum Beispiel zwischen verschiedenen Formen des Hasses unterschieden. Fangen wir mal so an. Ist Hass tatsächlich Widerstand oder ist Hass nicht eigentlich schon sowas wie ein Marketingprodukt, zum Beispiel von Politik? Und welche Form von Hass ist dir denn am liebsten?
Es ist alles gleichzeitig, wie so viele Dinge in der Welt. Also was mir ja schon sehr wichtig war bei dem ersten Buch, das ich geschrieben habe, auch bei der Liebe zu sagen, Liebe ist nicht per se gut oder schlecht. Also die Welt kann man nicht in so einfache Kategorien, vor allem so etwas wie Gefühle, Emotionen, Affekte, einfach packen und sie dann in Gut und Böse einteilen. Also ein Gefühl hat keine Natur in dem Sinne. Es kommt immer auf den historischen Kontext an, es kommt auf das Machtgefüge an, in dem Gefühle erlebt werden und in die Tat umgesetzt werden. Und genauso ist natürlich auch sowas wie Hass nicht per se schlecht oder gut. Es kommt drauf an, ja, natürlich, die politische Rechte nährt Hass, streut ihn, setzt ihn systematisch ein, um Menschen gegeneinander aufzubringen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch sehr berechtigten Hass. Zum Beispiel gegen so etwas wie, also ich beschreibe den Hass immer, und das ist auch das, was ich an ihm so faszinierend finde, es ist eine radikale Infragestellung von Dingen, die ich erlebe oder von Verhältnissen, in denen ich lebe. Na, der Hass ist ja auch dieses Gefühl, das kennen wir ja auch alle, nicht einfach weitermachen zu können, sondern es ist etwas sehr laut, es ist ein Grollen, das irgendwann vielleicht aus so einem Unbehagen, das wir eh spüren, irgendwann sich so Bahn bricht und einfach sich sehr laut äußern kann. Und ich finde, es gibt Verhältnisse, die genau das erfordern, dass man sie radikal in Frage stellt. In meinem Fall würde ich sagen, sowas wie die Klimakatastrophe, die endlose Ausbeutung unseres Planeten zum Profit und für Privilegien von einigen wenigen oder das Patriarchat oder Kolonialismus etc. Ich finde, das sind sehr berechtigte Anliegen, die man hassen kann. Hassen muss vielleicht auch, sie radikal in Frage stellen. Aber dann, worum es mir ja immer geht, wenn ich auch sage, Gefühle sind nicht per se gut oder schlecht, was mich dann besonders interessiert, und das ist der zentrale Punkt in beiden Büchern, ist die Frage nicht, was fühlen wir, sondern was tun wir am Ende kollektiv? Also wie kann man auch Gefühle in kollektives Handeln übersetzen? Ein Handeln, das letztendlich für das kämpft, was uns allen zugutekommt, und zwar ein besseres Leben, eine freiere Gesellschaft, eine klassenlose Gesellschaft für alle. Und das, genau, es ist immer so ein bisschen, sind die Widersprüche, durch die ich mich da entlang hangle, auch in dem zweiten Buch, in dem Hassbuch.
Jetzt ist es so, dass gerade erfolgreichen Frauen, queeren Menschen und Transpersonen im Netz besonders viel Hass entgegenschlägt. Wie gehst du damit um? Das wird dich ja auch betreffen, nehme ich einmal an. Du hast so viele Follower, da werden nicht nur nette Menschen drunter sein.
Wie gehe ich damit um? Ich muss sagen, es war viel schlimmer, als ich auf Twitter war damals. Twitter war eine Komplettkatastrophe. Da hatte ich auch irgendwie einen relativ großen Account und irgendwann habe ich das einfach nicht mehr ausgehalten, weil da irgendwie alles auch nochmal gefühlt schnelllebiger ist und alles. Ich hatte nur noch das Gefühl, ich wandere da auf einem Minenfeld und jeden Moment kann irgendwas explodieren und dann bin ich da tagelang auch von eingenommen. Und ich habe auch irgendwann gelernt, dass ich nicht unbedingt mir da ein dickeres Fell anlege mit der Zeit, sondern dass es jedes Mal, wenn ich einen Shitstorm bekommen habe, das Gefühl hatte, dass mir das komplett den Boden unter den Füßen wegreißt. Heute bin ich hauptsächlich auf Instagram unterwegs. Da geht alles, würde ich sagen, erstmal ein bisschen gediegener zu. Und natürlich bekomme ich dann auch immer, ich glaube, man muss mal ein bisschen unterscheiden, kriegt man manchmal irgendwie berechtigte Kritik, da versuche ich irgendwie anders mit umzugehen. Oder sind da einfach Leute, die mich trollen, und meistens schaue ich mir dann diese Profile an, die mir irgendwelche bösen Nachrichten schreiben, und das sind dann einfach wirklich Troll-Accounts. Also das sind dann Accounts ohne eigene Followerschaft und die dann so selbst ein paar Leuten folgen und selbst gar nichts posten. Und dann denke ich immer so, okay, welcher Bot sitzt da jetzt dahinter, oder ne, so, sind es überhaupt reale Menschen? Ich habe auch eine sehr, sehr strenge Blockier-Policy. Also ich blockiere einfach direkt und ich diskutiere auch erst gar nicht meistens mit Leuten irgendwie öffentlich und so. Und ich glaube deswegen, Ich versuche, diese Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie nicht dahingehend zu bedienen. Und deswegen glaube ich, dass auch viele Hater so ein bisschen manchmal das Interesse daran verlieren, sich mit mir anzulegen öffentlich, weil ich meistens das so versuche, an mir abprallen zu lassen und erst gar nicht öffentlich darauf einzugehen. Weil ich habe KollegInnen, die führen öffentliche Diskussionen bis zum Umfallen. Und manchmal finde ich die auch wichtig, finde ich sehr bewundernswert. Ich habe da gar keine Energie für, ich habe da auch gar keine Lust drauf. Und die bösen Nachrichten, die ich dann manchmal bekomme, ja, manche beschäftigen mich dann ein paar Tage und dann habe ich sie wieder vergessen. Manche führen zu sehr viel Wut und Hass und Rachegefühlen. Die muss ich dann irgendwie anders produktiv umwandeln. Aber ja, es ist leider das Los, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ne? Ja.
Ja, aber ich denke, ein guter Zugang und ja, es bleiben trotzdem ab und zu Narben, glaube ich, wenn man über solche Sachen stolpert.
Auf jeden Fall.
Jedenfalls arbeitest du viel und das ist vielleicht auch eine gute Ablenkung. Zum Beispiel moderierst du auch im Schauspielhaus Bochum die Reihe What a Crime. Um welche Aspekte von Verbrechen geht es dir da und wen lädst du da ein?
Ja, What a Crime ist die Fortsetzung der Gesprächsreihe What a Feeling, mit der ich angefangen hatte am Schauspielhaus Bochum, und die Dramaturgin damals, die Leonie Ader, mit der ich zusammengearbeitet habe, hatte dann die Idee zu What a Crime. Und in der Gesprächsreihe geht es letztendlich um die normalisierten Skandale unserer Zeit, also um die Frage, welche großen Verbrechen unserer Zeit werden eigentlich als total normal und natürlich angenommen. Und wer gilt auf der anderen Seite als kriminell und muss gegebenenfalls ins Gefängnis? Gleichzeitig finde ich auch andere Fragen sehr interessant, wie zum Beispiel, woher kommt eigentlich diese große deutsche Faszination für Krimis und True Crime? Da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, weil ich schaue mir wirklich sehr gerne True Crime Sachen an. Also im Grunde dieses ganze Spannungsfeld von Faszination über Verbrechen, gleichzeitig auch die ja immer stärker werdende auch Kriminalisierung zum Beispiel von linken Protest oder von palästinasolidarischen Protest, wie wir in Deutschland erlebt haben, oder auch von KlimaaktivistInnen, die in den vergangenen Jahren wirklich mit so öffentlichen Schauprozessen fast irgendwie zur Zielscheibe gemacht wurden. Also all diese Gemengelage und auf der anderen Seite selbst Menschen, politische Menschen wie ich, die sich gerne True Crime Sachen an einem Sonntagabend, wenn sie mal eine Me-Time, Quality-Time haben wollen, reinziehen. Also das ist alles irgendwie ziemlich abgefahren und um diese Dinge geht es in dieser Gesprächsreihe. In der ersten Ausgabe hatte ich den kurdischen Rapper Dahabflex zu Gast, der sehr, sehr offensive politische Texte rappt und mit denen auch schon mal ja die ganze rechtsextreme AfD gegen sich aufgebracht hat. Darüber haben wir dann gesprochen. In der nächsten Folge spreche ich mit der Anwältin Asha Hedayati, auch Bestseller-Autorin, und der kritischen Kriminologin Friederike Häuser eben über Fragen von, wer gilt als kriminell, wen schützen Gesetze, warum sind gerade Frauen auch oftmals in Familiengerichten auch irgendwie der Willkür des Staates ausgeliefert und was hilft tatsächlich FeministInnen dabei, sich gegenseitig zu schützen, wenn sie nicht unbedingt die Polizei rufen wollen. Und dann, ja, wen werde ich noch zu Gast haben, vielleicht kann ich es ja schon mal verraten. Oder vielleicht auch nicht, weil wäre dann irgendwie doof, wenn die Person dann doch nicht kommt.
Ja, das kann passieren. Aber genau. Darf ich dir noch wen vorschlagen?
Ja, oh mein Gott, sehr gerne.
Im Haubendorfer Podcast-Archiv findet sich eine Folge, glaube ich, aus dem Sommer 25 mit Corinna Berchtold-Stefan. Sie ist Wissenschaftlerin an der Uni Graz und sie forscht zu True Crime. Was fasziniert uns so? Und vor allem auch, warum schauen so viele Frauen und schauen Frauen so viel True Crime? Dazu gibt es wissenschaftliche Studien, was die Motivlage ist, was man sich davon erwartet. Vielleicht hörst mal rein in die Folge. Ich finde die Corinna wahnsinnig spannend. Sehr medienerfahren und ja, wäre vielleicht eine schöne Perspektive.
Habe ich auf jeden Fall jetzt auf dem Schirm, weil also es ist schon eine Person angedacht und angefragt, aber sonst würde ich mir diese Folge auf jeden Fall zur Vorbereitung mal anhören.
Ja, das wäre doch super.
Cool.
Du moderierst, du schreibst Bestseller, du arbeitest für einige der meines Erachtens besten Medien im deutschsprachigen Raum, du gibst Workshops, du hast für das Theater gearbeitet. Gibt es eigentlich irgendwas, was dir gar nicht liegt, obwohl es zum Job dazugehört?
Ja, dieser ganze so technische Infrastruktur. Also ich habe ja auch mal, wie gesagt, auch so Radiojournalismus gelernt und so. Und ich mache das auch total gerne. Ich finde das Format Radio auch total toll. Aber so Sachen schneiden, also vor allem Audio schneiden und mit mit so Schneideprogrammen umgehen und so. Was ich so ganz gut kann, ist so mit so Instagram-Reels machen. Also, ne, das ist irgendwie so für so Dummies wie mich, so, ne, das ist so super einfach zu handeln. Aber alles, so habe ich irgendwann gemerkt, alles, was so Technik, Computer, all das bringt mich einfach in Verzweiflung. Geht gar nicht. Deswegen kann ich nur, ich mache dann einfach das Reden und das Schreiben und die technische Abfertigung müssen dann andere Menschen dann immer machen.
Ist bei mir ähnlich. Grüße, ja. Grüße gehen raus an das Pod.
Ja, hallo, danke.
Du beschäftigst dich in deiner journalistischen Arbeit auch mit dem Nahen Osten. Du warst 2025 in Palästina und hast dich über die Situation dort informiert. Nun sind dieser Tage gleich zwei neue, alte Kriege ausgebrochen. Warum ist denn Hass, um auf deine Bücher nochmal kurz zurückzukommen, anscheinend stärker als Liebe und Krieg für manche Mächtigen so wahnsinnig attraktiv, dass man ständig irgendwelche neuen Konflikte beginnen muss?
Ich finde es erst einmal immer schwierig, vor allem auch im Nahost-Kontext über Hass zu sprechen, muss ich sagen. Ich habe auch in der englischen Übersetzung von dem Hassbuch, da gehe ich auch nochmal irgendwie auf Palästina und auch die Repression der letzten Jahre in Deutschland gegen Palästina-solidarische Gruppen und Menschen ein. Und ich meine auch da einen Begriff zu verwenden, den ich später erfunden habe, aber mit dem ich auch immer mal wieder arbeite, ist so Hassifizierung. Also dass sozusagen politische Konflikte, historisch gemachte politische Konflikte hassifiziert werden und gesagt wird, oftmals mit Blick auf den Mittleren Osten, ja, das sind irgendwie Gruppen, die hassen sich einfach bis auf die Knochen und die werden sich jetzt für immer und ewig bekriegen, was auch meistens irgendwie so eine Naturalisierung von Krieg auch mit sich bringt. Und wenn man aber erstmal dort ist, merkt man, das Emotionale ist natürlich etwas, was aus dem Konflikt, aus der Unterdrückung, aus der Ungerechtigkeit hervorgeht, aber es ist sozusagen nicht der Ursprung des Konflikts. So, der Ursprung hat natürlich immer geopolitische Gründe. Es ist jetzt mit Palästina auch eben Besatzungsverhältnisse. Etwas, was ich auch jetzt nach dem Besuch, nachdem ich auch in der Westbank war, auch als Apartheid bezeichnen würde, wenn man da sieht, wie Palästinenser in abgeschlossen, abgeriegelten Vierteln, Städten leben, gewisse Bushaltestellen nicht benutzen dürfen, gewisse Straßen nicht begehen dürfen, gewisse Autobahnen nicht befahren dürfen und all solche Sachen. Und womit hat das zu tun? Also warum wird ständig Krieg geführt? Natürlich einfach aus geopolitischen Interessenslagen. Wir leben gerade auch in einer Zeit, wo sich auch die Krisen des Kapitalismus, also sehr, sehr multiple Krisen in der Welt zuspitzen. Es gibt sehr viele Kämpfe um Ressourcen. Im Mittleren Osten gibt es eine Neuordnung des Mittleren Ostens, wo so vor allem so zwei Machtachsen von Israel auf der anderen Seite und die Türkei auf der anderen Seite und beide haben sehr große Ambitionen im Mittleren Osten, ihre Machtfelder weiter auszubreiten. Es geht um gewisse Sicherheitsversprechen, die diese Staaten ihren Bevölkerungen machen, aber irgendwie auch ein Sicherheitsverständnis, das immer nur offenbar auf Kosten der Unsicherheit und des Todes und der Zerstörung von anderen Menschen ist. Also es geht natürlich auch jetzt gerade, sieht man das ja ganz, ganz deutlich irgendwie, in welche Interessenslagen auch die USA oder Europa oder auch dann so Staaten wie der Iran und all sie. Also das ist irgendwie sehr, sehr wichtig, diese Konflikte oder Kriege irgendwie auch als eine politische Folge von politischen Entscheidungen und politischen Asymmetrien und Machtachsen zu betrachten und sie nicht in dem Sinne zu emotionalisieren. Weil ich glaube, dass es auch Kriege geben würde, wenn jetzt Trump sich hinstellen würde und sagen würde, ich liebe alle Menschen auf der Welt. Natürlich würden wir ihm das nicht unbedingt glauben, aber das würde am Ende nicht bedeuten, dass es keine Kriege mehr geben würde. Weil, ja, es braucht halt Ressourcen, es braucht Zugänge zu irgendwelchen Export- und Import- und Handelswegen und all solche Sachen. Und das eher in dem großen Kontext sich anzuschauen, wie die globale Wirtschaft funktioniert und was sie auch erfordert von den unterschiedlichen Akteuren. Ja.
An und für sich ist ein Podcast gut beraten, keine tagesaktuellen Themen anzusprechen, aber ich würde es bereuen, wenn ich dich nicht gefragt habe. Deine Familie hat türkische und kurdische Wurzeln. Wie groß sind deine Sorgen, dass sich der Krieg um den Iran ausweiten könnte, zum Beispiel auf kurdisches Gebiet? Gestern hat er offensichtlich einen Versuch, eine iranische Rakete Richtung Türkei abzuschießen. Wie weit beschäftigt dich das auch als Person, als Mensch?
Es ist ja so das Ding, dass immer so viel passiert, vor allem im sogenannten Mittleren Osten, in Westasien. Ich persönlich versuche dann immer nicht in große Panik zu verfallen, weil es ist mittlerweile alles so kurzlebig, dass man gar nicht weiß, so an welcher Ecke, an welcher auch persönlichen Front es sich gerade lohnt, irgendwie in Aufregung und Panik zu verfallen. Und in einer Woche sehen die Verhältnisse und die Machtverhältnisse schon wieder ganz anders aus. Aber auf jeden Fall war das so, als jetzt der Krieg im Iran losging, dass ich zum Beispiel meiner Mutter gesagt habe, die wollte jetzt eigentlich in die Türkei reisen zu ihren Verwandten, zu ihr gesagt habe, hey, wart erstmal ab. So, also ich hatte jetzt kein gutes Gefühl zu wissen, dass sie mit einem Flieger gerade über die Türkei fliegt, während vielleicht dann eine Rakete in eine ähnliche Richtung gerade unterwegs ist. Ja, und was die Situation der KurdInnen betrifft, ist es eh immer, also die KurdInnen sind auf 4 verschiedene Staaten, die sie schon seit Jahrzehnten auch mit unterdrücken und versuchen, jede Form von Selbstregierung zu bekämpfen und zu verhindern. Also Türkei, Syrien, Irak ist nochmal eine andere Situation, aber auch Iran. Und da passiert auch immer so viel gleichzeitig und es ist immer sehr viel. So, was bei mir immer los ist, ist erstmal zu verstehen, zu versuchen, was da passiert, mit FreundInnen drüber sprechen, irgendwie überhaupt irgendwie eine Klarheit zu behalten und dann sich im nächsten Moment fragen, was kann man jetzt tun? Und dann gleichzeitig natürlich auch immer die Sorge über meine Familie, aber ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll mit der Sorge. Also, weil meine Sorge, genau, beschränkt sich jetzt nicht nur auf meine Familie, sondern natürlich auch immer ganz, ganz viele Menschen, auch die ich jetzt erstmal gar nicht kenne, weil wir sehen das ja auch gerade immer, wenn so etwas wie jetzt der Krieg gegen den Iran, so das hat ja immer ganz, ganz viele Folgen und Konsequenzen, die man im ersten Moment vielleicht gar nicht absehen kann und wo dann eigentlich so ein Krisenherd dann ganz viele andere entzündet und am Ende ist das ein großes Feuer und am Ende ist da niemand von sicher. Das ist sehr, sehr schwierig, klar. Aber auf der anderen Seite ist es so, seitdem ich denken kann, auch so gewesen in der Region, woher meine Eltern kommen. Deswegen hat man dann, glaube ich, auch irgendwann eine gewisse Resilienz entwickelt oder muss es auf eine Art und Weise.
Ein Thema rund um Medien, gerade im deutschsprachigen Raum, ist manchmal die Frage, darf man als Journalistin auch Aktivistin sein? Du bist beides oder sehe ich das falsch?
Ja, ich bin beides, beziehungsweise würde ich sagen, so, ich arbeite gar nicht mehr so viel journalistisch. Also vor ein paar Jahren war das noch anders, aber mittlerweile, wenn ich journalistisch arbeite, dann eher als Autorin, dass ich sozusagen Autorenbeiträge, irgendwie Kolumnen oder Kommentare mache. Ich arbeite jetzt nicht in einer Redaktion und sitze da am Hebel und entscheide darüber, welche journalistischen Inhalte sich verbreiten. Deswegen würde ich heute mich gar nicht mehr unbedingt als Journalistin bezeichnen. Ich bin auch Aktivistin, ja, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass es für mich sinnvoller ist, beides zu trennen. Also ich sage nicht, dass man nicht beides sein kann, aber ich glaube, dass dem Aktivismus zuliebe, so andersrum, also nicht unbedingt dem Journalismus zuliebe, aber auch dem Aktivismus tut es, glaube ich, nicht gut, wenn man da viele Dinge gerade als Person in der Öffentlichkeit und mit einer großen Reichweite vermengt und zum Beispiel sagt, mein Instagram-Auftritt ist jetzt mein Aktivismus. Ich kriege da auch manchmal Nachrichten von Leuten, die mir dann bei Instagram schreiben und sagen, boah, dein Aktivismus ist so toll und wichtig. Und ich denke dann immer, ihr wisst gar nicht, was mein Aktivismus ist. Also das, was ich hier auf Instagram mache, ist halt letztendlich, es ist eine Marke, es ist Teil meiner Erwerbsarbeit. Es geht dann natürlich auch sehr viel darum, Werbung zu machen, auch für die Dinge, die ich dann auch wie verbreiten will oder vermarkten will. Und Aktivismus ist für mich was ganz anderes. Das passiert meistens in der Anonymität, das passiert im Kollektiv, das passiert meistens ohne, dass man irgendein Spotlight bekommt und sich dann irgendwie rühmen und selbst loben kann. Und ich habe gemerkt, auch für die Menschen, mit denen ich zusammen auch Aktivismus mache, zum Beispiel in meinem Stadtteil, dass es auch ganz, ganz merkwürdig ist, wenn man da irgendwie hinkommt. Also mit diesem, dass ich da ja schon versuche, ein Verhältnis auf Augenhöhe herzustellen und dass es da eher kontraproduktiv ist, wenn man das jetzt vermengt sozusagen mit der Person, der öffentlichen Person, Shader Kurt. Und als Aktivistin will ich andere Dinge und mache andere Dinge als das.
Das ist sehr schlau.
Danke.
Wirklich. Du hast fast 73.000 FollowerInnen auf Insta. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut und nachdem du das schon selber als deinen zentralen Kanal da ins Spiel gebracht hast und wir auch ein bisschen vor einer medialen Transformation stehen, glaube ich, darf ich dich Creator oder Newsfluencerin nennen oder würdest du das als Beleidigung zurückweisen? Wie gehst du damit um?
Ja, ich würde mich jetzt nicht unbedingt beleidigt fühlen, aber Creator bin ich nicht unbedingt, weil es gibt ja schon Leute auf Instagram, die da wirklich, ich glaube, sehr viel Zeit und sehr viel Mühe reinstecken, welche Instagram-Formate zu kreieren, wo sie eine unterschiedliche Ansprache, Adressierung ihres Publikums erproben. Bei mir passiert das ja alles eher sehr nebenbei. Also ich würde sagen, Instagram ist ein sehr zentraler und wichtiger, aber nicht mein Hauptbetätigungsfeld. Deswegen wäre ich jetzt nicht Creator. Und das andere, was war das?
Newsfluencerin.
Newsfluencer.
Schon ein bisschen, oder?
Also ich glaube, ja, über Newsfluencer, also ich nehme Einfluss, ich übe Einfluss auf andere Menschen über die News, die ich teile. Ja, auf jeden Fall. Wenn man das sozusagen jetzt von dem kommerziellen Aspekt abkoppelt, wo es darum geht, jetzt als Influencerin darüber, weil niemand
in
bezahlt
Dubai zu
mich.
Zu hängen und sich dann zu bejammern, ja.
Niemand bezahlt mich dafür, dass ich gewisse Dinge teile. Deswegen einfach, ja, kann man schon machen. Ich habe schon Schlimmeres gehört.
Okay.
Ist okay.
Bin ich beruhigt.
Nicht beleidigt.
Sehr gut. Worüber wirst du denn bei der Elevator-Eröffnung sprechen, die in wenigen Stunden über die Bühne geht? Also jetzt noch nicht die ganze Rede, aber so ein paar Ansätze.
Mhm. Also das Elevate-Festival steht ja in diesem Jahr unter dem Motto Vital Signs. Und was PhilosophInnen so tun, habe ich mir erst einmal ziemlich den Kopf über den Begriff zerbrochen. Vor allem über die akkurate Deutsch-Übersetzung. Weil man kann natürlich erstmal, man kann das irgendwie ganz technisch übersetzen und von Vitalparametern oder Vitalzeichen sprechen. Ich habe dann sehr schnell an Lebenszeichen gedacht. Ne? Das sind auch irgendwie Dinge, die man relativ gut messen kann. Also ein Puls, der schlägt, sprechen, rufen, eine Berührung, Muskel, die zucken. Im Internet habe ich dann aber auch noch eine andere Übersetzung gefunden, und zwar die der lebenswichtigen Anzeichen. Und dann war halt was los so in meinem Kopf, weil ich dachte, ist es eigentlich dasselbe? Also sind Lebenszeichen dasselbe wie lebenswichtige Anzeichen? Weil gerade wenn wir nochmal über den Kapitalismus sprechen, der ja sehr gut darin ist, Lebenszeichen zu verwalten und sie auch auf eine Art und Weise zuzulassen, also dass Menschen leben, überleben, aber gleichzeitig auch ihnen dem zu berauben, was ein Leben letztendlich lebenswert oder was ich als lebenswichtige Anzeichen bezeichnen würde, und zwar sowas wie Zeit für Beziehungen, Räume für Selbstentfaltung, Räume, in denen wir uns selbst auch widersprechen können und experimentieren können, all diese Dinge. Deswegen ist das so der Ausgangspunkt meiner Überlegung. Und natürlich geht es auch um sowas wie die Liebe und die Frage nach Gefühlen und welche Art von Liebe letztendlich nur auf Lebenszeichen abzielt, Lebenszeichen zu erhalten, aber welche Liebe, welche Vorstellung von Liebe auch dazu dienlich ist, lebenswichtige Anzeichen, also auch unsere Beziehung und all das, was man nicht messen kann, was man nicht kalkulieren kann, auch dafür einen Raum zu bieten, also Bedingungen zu schaffen, in denen wir nicht nur überleben, sondern tatsächlich leben können. Ja.
Wenn ihr das hört, ist Elevate 2026 schon Geschichte, dann werdet ihr halt einfach die Bücher lesen müssen. Ich freue mich schon auf den heutigen Abend.
Ich auch.
Das Jahr ist noch jung. Was bringt denn 2026? Wir haben ja schon so ein bisschen in die Richtung vorgespoilert quasi. Mir kommt vor, da war irgendwas mit Belletristik und einem neuen Buch. Was passiert denn bei dir 2026?
Also 2026 ist das Jahr, in dem mein allererster Roman erscheinen wird. Ich habe ja bisher Sachbücher geschrieben und ein Buch mit, also ein Sammelband mit herausgegeben, in dem es um Videospiele ging. Nochmal ganz anderes Thema, aber im August erscheint mein erster Roman. Er heißt Zeit der Monster und soll ich auch verraten, worum es geht in dem Roman?
Naja, so
oder
ganz,
machen wir
ein
es einfach,
so
machen wir es ganz einfach mysteriös?
Naja, so textmäßig, wenn du magst. Also
ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig bei diesem Text, weil in diesem Text geht es so um alles gefühlt, was mich beschäftigt die letzten Jahre.
Also ist ziemlich
Jahre.
Dick, das Buch, 600 Seiten.
Nee, es sind sehr gute, kompakte, knapp 300 Seiten. Aber es geht letztendlich um die Zeit, in der wir gerade leben, aber in der Menschen, glaube ich, schon immer gelebt haben. Also das Gefühl, dass die Welt aus den Fugen gerät. Und gleichzeitig aber auch die Einsicht, dass die Welt schon vielleicht immer dabei war, aus den Fugen zu geraten und dass es kein Paradies gibt, zu dem wir einfach zurückkehren könnten, weil auch dieses Paradies niemals existent war und dass für viele Menschen das Leben schon immer irgendwie ganz schrecklich und aus den Fugen geratend war. Aber zwischen all dem in der Gleichzeitigkeit Menschen schon immer bemüht haben und es immer geschafft haben, das Schöne und das Wahre und die Zärtlichkeit und das Leben mit seinen lebenswichtigen Anzeichen herauszudestillieren. Und es ist ein Buch, jemand von meinem Verlag hat das sehr schön kommentiert. Es ist ein unendlich trauriger Roman in sehr schillernden Farben, hat er gesagt. Und es ist so, er ist auch sehr lustig und bewegt sich so zwischen unterschiedlichen Genres und will eigentlich gleichzeitig diese Genres alle sprengen. Also es ist so eine Mischung aus biblischen Mythen, türkischer Soap-Opera, Pop-Roman und alles irgendwie auf einmal. Und ja.
Ein Wahnsinn. Erscheint ungefähr Mitte März, hast du gesagt?
Nee, Mitte August.
Ah, Mitte August.
Genau.
Okay. Ja, wunderbar. Dann freuen sich die Menschen, die das jetzt ab Mitte März hören und werden dann schon Vorbestellungen launchen.
Hoffentlich.
Yes. Wir kommen zu unserer letzten Kategorie, die heißt in aller Kürze.
Ui.
Also trotz der Komplexität der Fragen bitte ganz kurze Antworten. Was spricht nach wie vor für die gute alte Medienstadt Köln?
Das Wetter.
Wirklich? Okay.
Kalifornien. Ich nenne mal Köln, Kalifornien, aber sonst nicht so viel. Die Leute.
Aber du bist eher in Berlin oder?
Nee, ich bin eigentlich jetzt mittlerweile fast mehr in Köln.
Okay.
Ich bin auch in Berlin, aber schon mehr in Köln.
Schon ein bisschen cozy auch trotzdem, ne? Für
genau.
Manche rough, für manche cozy.
Köln oder Berlin?
Köln. Also, weiß nicht, meine Tante lebt in der Gegend, für die ist das zu rough. Die fährt dann nach Düsseldorf zum Einkaufen, weil ihr das schon zu stressig ist, Köln.
Also, ich habe viele Jahre in Berlin gelebt, tue es ja immer noch. Und im Vergleich ist Köln immer genau das Gegenteil von rough. Also, ja, es geht immer rougher.
Passt. Trotzdem Grüße an Tante Lilo.
Viele Grüße.
Nächste Frage. Du triffst Alice Schwarzer zufällig auf der Straße. Was sagst du ihr?
Mach mal Platz. Geh mal zur Seite. Lass mich mal durch.
Okay. Du sitzt beim Frühstück. Was liegt neben dir, das Tablet oder die gute alte Print-Tageszeitung?
In meiner Idealvorstellung die Print-Zeitung.
In der Realität das Smartphone.
Ja, genau.
Dein Lieblingswitz?
Mein Lieblingswitz? Oh.
Ich weiß, das ist die schlimmste aller Fragen. Deswegen habe ich sie mir für den Schluss aufgehoben.
Mein Lieblingswitz? Boah, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Meine Mutter erzählt mir meistens Witze, aber die erzählt sie dann im Türkischen und dann ist es ein bisschen schwierig, die ins Deutsche zu übersetzen. Dann müsste ich nochmal, kann ich das?
Kannst du ihn auf Türkisch erzählen?
Ich rufe gleich mal meine Mutter
an. Nein, kannst du ihn auf Türkisch erzählen und die Leute sollen das einfach selber checken?
Was hat sie mir denn zuletzt erzählt? Es sind immer irgendwelche Witze, die sie bei Facebook findet. Und
oh.
Dann, ja, ich rufe sie gleich mal an. Kann ich das nachtragen?
Ja,
sonst?
Das machen wir. Nein,
okay.
Wir schreiben es in die Shownotes rein, dann lesen die Leute die Shownotes.
Machen wir es so.
Allerletzte Frage, und das ist keine politische Frage, ist eher so eine Casino-Frage, rot oder schwarz?
Trotzdem rot.
Super, obwohl du ganz schwarz heute angezogen bist.
Ganz genau.
Großartig, liebe Shader, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deine klugen Bücher und deine klugen Gedanken.
Vielen Dank fürs Einladen, für das kluge Gespräch und die klugen Fragen.
Merci vielmals. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schöner Dank geht an euch raus, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Folgt der Shader unbedingt auf Insta, sie braucht noch ein paar tausend FollowerInnen und vor allem kauft ihre Bücher. Und ganz wichtig, hört den Hanau-Podcast, das wäre wirklich die Empfehlung schlechthin.
Ja.
Yes, das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße gehen raus.
Tschüss.
War das nicht fein? Das war der Haubentaucher-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet das Werk doch bitte positiv und teilt es auf dem Kanal eurer Wahl. Ewige Dankbarkeit ist euch gewiss.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.